Er lernte Hilflosigkeit.
Okay.
Und die Leute müssen ja wieder diese die erlernte Hilflosigkeit zuerst wieder entlernen.
Lieber Herr Professor Rösli, einen wunderschönen guten Tag. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen.
Guten Tag, Herr Michalow. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Es ist ein Riesenkompliment, Ihnen auszusprechen für Ihr Buch Leaders Dilemma. Es war eins der besten Führungsbücher der letzten Jahre, das ich gelesen hatte. Es ist nicht nur aus der Praxis herausgeschrieben, sondern für mich persönlich einen Führungsansatz darstellt, was für heutige Zeit vielleicht die beste und die zukunftssicherste Lösung anbietet, Leadership im klassischen Sinne zu gestalten. Und ich weiß, dass Sie aus der Perspektive des Beyond Budgetings kommen. Und wir hatten damals in der Vorbereitung auf den Podcast mit Professor Gleich das Thema nochmal gestreift. Und für mich war das eine Neuentdeckung des Ansatzes, weil ich davor mit Beyond Budgeting vor allem jetzt weniger Planung vielleicht assoziiert hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der da so zu kurz springt, Herr Professor Rösli. Warum ist Beyond Budgeting deutlich mehr als nur weniger Planung?
Also besten Dank. Das freut mich sehr zu hören, dass der Leaders Dilemma Sie inspiriert hat. Und der Leaders Dilemma ist nichts anderes als wirklich das Beyond Budgeting Konzept erklärt mit seinen 12 Prinzipien. Das heißt, Beyond Budgeting tatsächlich geht eben weit über Planung hinaus, sondern adressiert Führung, Organisation und Steuerung. Das ist vielleicht der Entstehungsgeschichte zu verdanken, dass das Konzept nach wie vor Beyond Budgeting heißt. Es wollten Budgetierungsprobleme adressiert werden damals. 1998, als der Beyond Budgeting Roundtable gegründet wurde. Und man hat dann eben, das waren meine Freunde, die Begründer des Beyond Budgeting Roundtables, haben gemerkt, dass diese Firmen, die da ganz anders planen, eben nicht nur anders planen, sondern grundsätzlich ein anderes Führungs- und Organisationsverständnis haben. Und das haben dann meine Freunde beschrieben und das hat dann Beyond Budgeting geheißen. Das heißt, der Name jetzt aus der Retro-Perspektive betrachtet, greift da eher zu kurz.
Ja, marketingtechnisch kann man das anders aufladen, aber das. Und was ist denen aufgefallen, als sie sich mit den Firmen beschäftigt hatten, die ganz anderen Ansatz der Planung verfolgten?
Wesentlich war, dass sie mit viel Mühe Firmen gefunden haben, die eben nicht mehr klassisch budgetieren. Das war eigentlich schon ein Forschungsprojekt für sich selbst. Mhm. Und als sie diese Firmen tiefer untersucht haben, haben sie gemerkt, dass die Abschaffung der klassischen Budgetierung eben nur ein Teil war, und dass eben insbesondere auch das Führungsverständnis bei diesen Firmen komplett anders war. Mhm. Und ich überspitze jetzt etwas. Beyond Budgeting ist eigentlich eine Folge, also die Abschaffung der Budgetierung, eine Folge von anderer Führung und Organisation. Und das hängt, und das glaube ich ist wesentlich, das hängt ja komplett miteinander zusammen. In einem systemischen Führungs- und Organisationsverständnis muss ja Führung, Organisation und auch Steuerung muss zueinander zusammenpassen. Man braucht ein kohärentes Führungsmodell. Und das ist eben, eines davon ist Beyond Budgeting, jetzt auch wieder digital gegeneinander gestellt, gegenüber dem, was man so klassisch Command and Control sagt. Eben stark hierarchisch Budgetsteuerung. Das ist in sich ein kohärentes Führungsmodell, das zusammenpasst. Die Frage ist einfach, ob das Beste oder das eine gute Lösung für die heutige Zeit ist, das klassische Command and Control. Oder ob es da Alternativen gibt. Und eine der Alternativen ist eben aus unserer Sicht Beyond Budgeting.
Wenn ich das richtig verstehe, Professor Rösli, dass Command and Control bedeutet ja, die gesamte Strategie und die Aktionen von oben heruntergebrochen werden, was in einem, sagen, statischen Umfeld auch einigermaßen gut funktionieren kann, obwohl das auch schwierig ist, aber nichtsdestotrotz, die Verantwortung liegt ganz oben und es wird unten nur ausgeführt. Deswegen stark hierarchisch, budgettechnisch vorgegebenes Verhalten. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig zusammengefasst. Das ist das klassische Führungsverständnis, das eben auf Stabilität gebaut war. Das war ja eben auch das, was man brauchte, als man in die Massenproduktion reinging, brauchte man Lösungen, um diese Standardisierung, Replikation eben aufrechterhalten oder kreieren zu können. Mhm. Und da war das Modell der Stunde, waren top-down, wie Sie es gesagt haben, mit entsprechender Budgetsteuerung als Vorgaben. Da sieht man eben, wie das zusammenhängt miteinander. Das Führungsverständnis und dann eben das Steuerungsverständnis oder Planungsverständnis. Und auf Statik, auf Stabilität ausgerichtet, ist diese Form absolut eine gute und in Ordnung. Das hat ja auch massive Produktivitätsfortschritte gebracht. Also da haben wir sehr viel Wohlstand dafür zu verdanken. Und vielleicht ist das auch die Erklärung für dieses doch, für dieses erfolgreiche Beharrungsvermögen heutzutage, einfach weil es so erfolgreich war. Es wurde quasi zu der Lösung, zur einzigen Lösung.
Für mich war das auch neu, dass das von McKinsey damals, dem Gründer der Beratung, also mitbestimmt und mitentwickelt wurde, ja, was auch damals einen enormen Fortschritt bedeutete. Aber in heutiger Zeit, wo wir so eine hohe Komplexität der Umweltdynamik, man spricht ja von der Tuna-Welt, ja, turbulent, unsicher, neu, manchmal ambivalent und ambiguent, dass in diesem Umfeld solche Top-Down-Ansätze einfach scheitern, weil man nicht, dass es ja Anmaßung des Wissens ist. Ja, und Beyond Budgeting oder sagen wir adaptive Führung, wie Sie das auch bezeichnen, eine andere Form der Lösungen anbietet.
Genau, das ist ja der große Wechsel, der kam natürlich nicht von einem auf das andere Jahr, aber insgesamt hat sich ja das wegbewegt von Stabilität, stabilen Umfeldern im Kontext von Organisationen hin zu dem, was man heute VUCA nennt oder BANI, all diese verschiedenen Ausdrücke, die durchaus gut gewählt sind. Man kann aber dem auch einfach Komplexität sagen. Mhm. Das erklärt eigentlich diese Phänomene sehr, sehr gut. Alles ist im Fluss, Unberechenbarkeit, Ungewissheit. Ich meine, wir haben das in den letzten Jahren in extremen Ausmaße erlebt, oder diese Ungewissheit, das ist ein Phänomen der heutigen extrem vernetzten Zeit. Und da braucht es andere Lösungsmuster, die eben auf diese Komplexität ausgerichtet sind und nicht auf Stabilität. Das ist ganz genau der Hintergrund für dieses Empfinden auch der Praxis, dass man an Grenzen stößt heutzutage und dass man nach neuen Lösungen sucht.
Und diese neuen Lösungen, was ist die Grundcharakteristika dieser adaptiven Führung, Herr Professor Rösli? Im Unterschied zur Top-Down-Führung, ist das Bottom-Up-Führung?
Ich würde es nicht jetzt einfach sagen, jetzt ist es von Top-Down zu Bottom-Up, sondern ich meine, ein großer Ansatz, der heute sehr, sehr stark diskutiert wird oder Ansätze, die diskutiert werden, sind sogenannte agile Methoden, agile Ansätze, die ich sehr, sehr wichtig finde, dass man das aufnimmt und viele Organisationen gehen auch in diese Richtung. Es ist schon so, dass diese Ansätze und eben auch Beyond Budgeting, den man durchaus als agilen Ansatz auch bezeichnen kann, dass da viel, viel mehr Involvement der gesamten Organisation, also aller Organisationsmitglieder mit drin ist, viel, viel flächer organisiert, um ebenso eben auch an die kollektive Intelligenz des Systems zu gelangen, um dieser Varietät von außen, dieser Komplexität von außen auch genügend Lösungsoptionen entgegenhalten kann.
Na, eindeutig. Und Sie unterscheiden, ich glaube, zwischen Führungsprinzipien und Performance-Management-Prinzipien. Das sind so zwei Dimensionen. Eine Medaille, vermute ich, ja, bei Ihnen.
Absolut. Das ist einfach eine banale Unterscheidung unseres Konzeptes in zwei Dimensionen. Führung und Organisationsdimension, das sind sechs Prinzipien, die dahinter stecken, aber im Wesentlichen geht es da eben um ein Empowerment, oder? Von sehr, sehr hierarchischen Strukturen zu viel, viel netzwerkartigeren, teamorientierten und flacheren Strukturen. Das ist Führung und Organisation, die da beschrieben wird. Und das zweite ist das Performance Management oder die Managementprozesse, wie wir auch sagen. Und da sind die Themen drin, die eben diese Verflachung von der Führung unterstützen sollen, über eine neue Form, wie man Ziele setzt, wie man plant, wie man kontrolliert, wie man koordiniert, aber auch wie man honoriert. Und dort drin sind ja klassischerweise viele Elemente von dem, was man eben Budgetierung nennt, drin, wo wir dann eben andere Verfahren, andere Methoden eigentlich zur Verfügung stellen, um eben in gewissem Sinne anders zu planen, die Ziele anders zu setzen, anders zu koordinieren, anders zu honorieren. Genau. Mhm.
Und im Zentrum zum Beispiel der Führungs- und Organisationsprinzipien steht die Selbstverantwortung und Autonomie der Teams, ja, wo sie versuchen, die Verantwortung möglichst am Ort des Geschehens zu erzeugen und zu belassen. Und in diesem Rahmen, dass die Leute einfach viel adaptiver sind in diesem komplexen, dynamischen Umfeld. Wie gestaltet man das, Herr Professor Rösli? Warum ist das noch so wenig verbreitet? Oder vielleicht ist es verbreitet, aber fühlt sich nicht so an.
Also die gute Nachricht ist, es wird immer verbreiteter.
Okay.
Also da ist in den letzten Jahren doch viel gegangen. Und es wird noch viel gehen. Das ist meine klare Hypothese. Also es ist erkannt, dass man sich Gedanken machen muss, wie führt man heute eine Organisation. Und der Gedanke, oder, und das ist eine Parallele zu Agilität, dass einfach möglichst dort Entscheidungen gefällt werden, wo auch das Wissen ist. Ist eigentlich banal, oder? Und nicht irgendwie hierarchisch, sondern wir haben heute gut ausgebildete Leute, die verstehen ihren Job, die kennen allenfalls den Kunden besser als irgendwie die Hierarchie und dass möglichst dort, wo das Wissen ist, auch die Entscheide gefällt werden, damit eben schneller entschieden werden kann und dass die Entscheidqualität auch höher ist, weil man eben das Wissen hat, das man braucht, um die Entscheide zu fällen.
Ja, was für mich auch aus Ihrem Buch sehr plakativ war und sehr gut nachvollziehbar. Sie sagen, jede Organisation, jedes Unternehmen kann in drei organisationelle Bausteine geclustert werden. Das ist Value Creation Center, das sind die autonome Teams, die nah am Kunden sind und eigenständig und eigenverantwortlich den Wert erzeugen. Dann haben wir Support Bausteine sozusagen, die diese Teams unterstützen mit den allgemeingültigen Themen, die sozusagen synergetisch vielleicht lieber zugearbeitet werden können. Und dann gibt es eine Führung, die den strategischen Rahmen vorgibt und die Leute, wie Sie sagen, empowert, diese Leistung zu erbringen. Ist das richtig zusammengefasst oder würden Sie das noch ergänzen?
Nee, das ist richtig zusammengefasst im Sinne derjenigen, die wirklich gegenüber dem Kunden den Wert schöpfen, dass die eben eine möglichst hohe Autonomie haben. Und man braucht Support, beispielsweise IT etc., Einkauf etc., dass natürlich diese Funktionen nach wie vor sehr, sehr wichtig sind. Da ändert aber häufig das Verhältnis, dass das eben auch zu einem internen Kunden-Lieferanten-Verhältnis wird und nicht quasi zentral vorgegeben wird von diesen zentralen Organisationseinheiten. Also da ändert sich durchaus auch intern im Verhältnis etwas, dass das viel mehr auch zu einem Kunden-Lieferanten-Beziehung umgestaltet wird. Und es gibt die Führung, die großen Leitlinien, aber immer mit der Gesamtorganisation zusammen quasi festlegt und vor allem auch Rahmenbedingungen gestaltet, um die Leute möglichst gut zu unterstützen bei ihrer Arbeit, um dass sie die möglichst besten Entscheide zugunsten einer hohen Kundenzufriedenheit fällen können.
Sehr einfach ist es zu greifen, wenn wir zum Beispiel DM nehmen. Ich glaube, DM gehört zu den Beyond-Budgeting-Unternehmen aus der Perspektive der Führungsgrundsätze. Und deren Filialen werden diese Value Creation Center, sozusagen diese autonome Unternehmen im Unternehmen, dargelegt. Ich habe noch zentrale Funktionen, die diese Filialen unterstützen und Führung die Leitplanken vorgibt. Aber diese Filialen sind am Ende des Tages da, die am Ort des Geschehens, die Werte adaptiv zu dem Umfeld, wo die positioniert sind, erzeugen. Die dürfen auch ein bisschen mehr selbst einkaufen, mehr Sortimente gestalten und so weiter. Richtig?
Genau, DM ist ein wirklich sehr, sehr imposantes Beispiel für das, was wir Beyond Budgeting nennen, auf der Führung- und Organisationsseite und dann aber durchaus auch sehr stark auf der Performance-Management-Seite. Und ja, ich habe das bewusst auch versucht auszutesten. Es gibt ja in der Schweiz keine DM-Drogeriemarktläden. Sie operieren nicht in der Schweiz. Und mich hat das einfach interessiert und ich bin dazu wirklich extra in verschiedene Filialen oder Drogeriemarktläden gegangen in Deutschland und habe das auch verglichen mit der Konkurrenz, die es teilweise gar nicht mehr gibt heute.
Ja.
Und das war wirklich greifbar und spürbar, oder? Dass es da wirklich anders tickt. Also man ist da wirklich anders behandelt von den Leuten, die sehr, sehr kompetent, aber auch in ihrem Auftritt sehr auf Augenhöhe, aber trotzdem sehr dienstleistungsorientiert mit den Kunden umgehen. Also das fand ich extrem spannend. Ich finde, dass man spürt das, wenn man dort in den Laden reinkommt.
Und das ist jetzt aus der Filialhandelsperspektive relativ einfach. Man kann auch sich gut vorstellen, das sind die autonome Einheiten, die lasse ich einfach so laufen, gebe denen viel mehr Verantwortung und die Ressourcen selbst, die Ziele zu erreichen. Wie ist das aber mit einem klassischen in einem Industrieproduzierenden Unternehmen zu gestalten? Wie schaffe ich dort diese Autonomie-Einheiten oder Value-Creation-Einheiten aufzubauen?
Es gibt verschiedene Organisationsansätze. Ein wahnsinnig spannendes Beispiel finde ich Morningstar. Das ist eine amerikanische Tomatenverarbeitungsfabrik oder Unternehmung. Okay. Ist Weltmarktführer im Business-to-Business-Bereich. Darum sind sie nicht so bekannt, aber wirklich Weltmarktführer dort. Und das ist je nachdem, die Saison spielt natürlich eine Rolle, eine größere mittelständische Unternehmung, so 600 Mitarbeitende und das ist Produktion, Industrieorganisation und die beispielsweise haben das radikale Konzept, dass jede Person Abmachungen macht mit den Personen, die sie zusammenarbeitet. Es gibt eine Mission, an den richtet sich alle Leute aus und alles, was nachher konkret gearbeitet wird, basiert auf sogenannten individuellen bilateralen Verträgen oder Commitments. Und das ist die Organisationsform. Sie ist extrem schwierig vorstellbar, wenn man das selbst noch nie gemacht hat. Und die machen das einfach und es funktioniert, oder? Und das ist extrem dynamisch, weil jederzeit die Zusammenarbeit verändert werden kann. Wenn beide damit einverstanden sind, kann man jederzeit Änderungen vornehmen und solange man keine Veränderung vorgenommen hat, ist man absolut committed, das so zu machen, wie man es eben abgemacht hat. Sie stellen das sogar so dar, sie haben ein Softwareinstrument, das sie unterstützt, wo man jederzeit alle diese bilateralen Verträge auch sieht und das sieht etwas aus wie ein neuronales Netzwerk und das ist auch irgendwo ständig im Fluss. Also wirklich enorme Dezentralisierung in einem Industrieunternehmen.
Okay. Und ich meine, die Gefahr, jede Vereinbarung, dass sie zu statisch wird. Ich meine, woran stresst man die Vereinbarung selbst? Ist das der Kunde? Ist das der Mitarbeiter selbst? Wie kann man das sich vorstellen? Ne?
Eben, das ist schwierig vorstellbar, wenn man das noch selbst noch nie erlebt hat, oder? Wenn ich noch nie im Wasser war, weiß ich auch nicht, wie und noch nie geschwommen bin, kann mir jemand auch erklären, wie Schwimmen geht. ich kriege dann rational eine Vorstellung, aber ich habe trotzdem noch keine Ahnung, oder wie sich das wirklich anfühlt. Auf jeden Fall, ja, das sind Leute, die verstehen ihr Geschäft, die sind sehr, sehr nah am Kunden, eben weil die Entscheidungen möglichst an der Kundenfront gemacht werden können, wo das Wissen eben ist. Und von daher wird das eben sehr, sehr dezentral aufgenommen. Und jeder und jede kann das eben, wenn da eine Wahrnehmung ist, dass was geändert werden muss, kann das machen. Es ist sogar auch die Erwartung da, oder, dass man diese Verantwortung übernimmt. Und das muss man dann eben nicht immer über eine Gesamtorganisation, über Top-Down-Eingriffe machen, sondern kann das wirklich sehr, sehr lokal, fein, oder? Aber dafür auch jederzeit. Also es ist eben und die kollektive Intelligenz, oder, dass eben das Wissen vor Ort jederzeit irgend sofort berücksichtigt werden kann, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie das funktioniert.
Professor Rösli, Sie haben ja eingangs erwähnt, um so ein neuronales Netzwerk zu organisieren, brauche ich einen gemeinsamen Nenner, sei das Mission, was Sie erwähnt hatten, oder gemeinsame Werte. So, die Werteerzeugung ist, glaube ich, die schwierigste Herausforderung für jede Organisation, weil die Werte immer da sind. Die Werte zu verändern und die zu verankern oder vielleicht zu verinnerlichen, das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil es reicht ja nicht aus, diese Werte an der Wand hängen zu sehen, weil das keine echten Werte sind. Wie organisiert man dann dieses Werteverständnis und überhaupt kann man die Werte organisieren?
Ich glaube nicht, dass man Werte organisieren kann. Das tönt mir zu fest nach Machbarkeit. Aber man kann Werte kultivieren. Schlussendlich sind so, wenn man ändert, oder, von einem klassischen Führungs- und Organisationsverständnis zu einem andersartigen, beispielsweise Beyond Budgeting, dann ist das per se immer eine Kulturreise. Oder? Mhm. Weil es stehen ja andere Werte wirklich zur Disposition. Oder klassisches Führungsverständnis hat ein anderes Menschenbild als grundlegender Wert als beispielsweise Beyond Budgeting. Das heißt, das kann man sicher nicht einfach anordnen, sondern das muss man entwickeln, das muss man kultivieren. Das geht sicher nicht von heute auf morgen. Was ich sehe, ist, es sind natürlich einige Firmen, die sind schon immer so aufgestellt. Also die haben Gründer getrieben, haben sich so aufgestellt. Und es gibt Organisationen, die kommen irgendwann mal zum Schluss, ich möchte wechseln. Und dann ist das eine Kulturveränderung. Das ist ja ein riesiges Thema auch heutzutage. Viele Organisationen möchten kulturellen Wandel eben mehr Richtung Agilität betreiben. Und das ist eine Entwicklung. Also ich würde davor warnen, das irgendwie einfach aufzuschreiben. Jetzt haben wir diese Werte und dann haben wir es. Das wird scheitern, das ist völlig klar. Aber wenn man die Leute mitnimmt und eben eine solche Veränderung, also jetzt sind wir eigentlich mehr beim Thema Transformation, oder? Mhm. Dann kann man wohl so eine Transformation nicht eben klassisch Command- and Control-mäßig betreiben hin Richtung Agilität oder Richtung Beyond Budgeting. Das wäre ja ein Widerspruch in sich, oder? Sondern man muss auch die Veränderung mit den Leuten, mit dem System machen. Und das braucht Raum, das braucht Zeit, das braucht Glaubwürdigkeit. Aber was wir sehen ist, dass die Leute, also es wird sicher nicht so sein, dass Hurra-Geschrei ausbricht, wenn man so eine große Veränderung vornimmt, aber dass die Leute da durchaus, wenn sie mitgestalten können, mit wenigen Ausnahmen, da durchaus bereit sind und das sogar möchten und wollen. Und diese mehr, das geht ja schlussendlich um mehr Gestaltungsfreiraum. Und viele Leute möchten das sogar und sind dabei. Wir erleben Transformationen häufig so, dass es natürlich nie alle sind, sind nie 100% alle einverstanden. Da muss man fairerweise sagen, da macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man sich überlegt, ob man den Weg weiter beschreitet. Das gibt es aber auch in klassischen Organisationen, dass man sich nicht mehr einig ist über den Weg und da muss man sich irgendwann überlegen, macht das Sinn, wenn man zusammenbleibt, oder? Ich glaube, das ist kein Unterschied. Aber einfach nochmal, um zu den Werten zu gelangen, das muss wirklich kultiviert, das muss entwickelt werden. Das ist eine Kulturreise, außer man war schon immer so aufgestellt. Und ganz, ganz entscheidend sind natürlich da die Personalentscheide. Mhm. Gerade diese Unternehmen sind sehr, sehr vorsichtig und investieren enorm viel in ihre Personalentscheide, so dass das wirklich schlussendlich passt. Nicht im Sinne von gleichgeschaltet oder so, aber dass das Mindset eben zusammenpasst, dass man auf diese Art und Weise miteinander zusammenarbeiten will. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, die Personalwahl.
Ja, die Passung sozusagen zu der Organisation, zu der Zukunft. Und ich glaube auch, ein weiterer Aspekt, der erforderlich ist, um so eine Organisationsform nach vorne zu bringen, sehr, sehr viel Vertrauen zuerst zu schenken den Leuten, ja, und die Transparenz herzustellen, weil ansonsten diese Selbstverantwortung und Autonomie gar nicht möglich wäre. Ja.
Man spricht ja etwas salopp, aber es hat schon wirklich was für sich, dass es um Vertrauenskulturen geht, oder? In der Tendenz sind starke Hierarchien ja eher Misstrauenskulturen. Ich muss ja die Leute kontrollieren, weil ich ihnen das nicht alles so zutrauen kann. Das hat ja gar nichts dazu, dass es vielleicht missbraucht wird, sondern auch von der Einschätzung der Fähigkeiten, oder? Kann man es ihnen überhaupt zutrauen? Hinrichtung, ja klar, ich kann ihnen das zutrauen. Die Leute müssen das spüren, dass sie das Vertrauen haben. Absolut. Und Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Ich habe es nur leicht angetippt. Was wir sehen ist, dass am Anfang, ich habe es gesagt, bricht nicht das Hurra-Geschrei aus. Da muss man durchaus mit Skepsis, mit Ablehnung rechnen. Das ist eine große Veränderung häufig. Und die Leute sind ja anders sozialisiert häufig. Da muss man schon diesen Raum geben, das ist auch Zeit, Gespräch, dass die Leute erstens verstehen, man meint es wirklich so und man meint es ernst und man nimmt sie auch ernst, oder? Weil sonst kann man da am Anfang, wenn man da zu aggressiv reingeht, kann man die Leute tatsächlich blockieren und sie kommen nicht aus der Blockade raus. Es gibt ein ganz interessantes Wort für dieses Phänomen, dass die Leute nicht unbedingt von Anfang an nur mit Hurra-Geschrei dabei sind, sondern eher abwarten, Skepsis. Das ist erlernte Hilflosigkeit.
Okay.
Und die Leute müssen ja wieder die erlernte Hilflosigkeit zuerst wieder entlernen. Und ich finde, kommt aus der Psychologie, ich finde, das beschreibt es sehr, sehr gut. Und das braucht Führung, das braucht Kontakt.
Mhm. Nee, super spannend, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und vorstellen. Wenn man aber jetzt die Verantwortung sozusagen nach unten gibt, was nachvollziehbar ist, wie geht man das mit den Zielen um? Weil die Ziele waren sozusagen in Command and Control Zeit im Prinzip das Führungsinstrument schlechthin. Ja, man hat mit Zielvereinbarungen geführt, daran auch die Entlohnung gekoppelt. Wie funktioniert das in diesen, sagen wir, nicht mehr neu, aber in der adaptiven Führung?
Also man geht viel, viel häufiger auf höhere Ebenen, wo man Ziele setzt. Also beispielsweise weg von Einzelzielsetzungen, vielmehr zu teamorientierten Zielsetzungen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz wesentlich, dass man höher aggregiert, dass man auch nicht so förmlich, das ist vielleicht ein wesentliches Kriterium, einmal im Jahr macht man ein Ziel ab und nach einem Jahr kontrolliert man, ob dieses Ziel erreicht ist oder nicht und macht dann eine Bewertung und dann macht man das Ziel für das neue Jahr. Diese Statik, oder, die wird aufgebrochen. Es werden nach wie vor durchaus Ziele abgemacht miteinander, abgeleitet von der Mission beispielsweise. Und aber auf höherer Ebene, und man bleibt eigentlich im ständigen Kontakt. Und bei dieser schnelllebigen Zeit können sich natürlich sehr schnell auch Ziele, die durchaus Sinn gemacht haben, wieder verändern. Und die passt man dann eigentlich kontinuierlich eher informell an. Mhm. Also viel, viel mehr im Kontakt, viel, viel mehr das Informelle, um die Dynamik besser abfangen zu können. Und man entkoppelt quasi die Honorierung von dieser Zielerreichung.
Okay.
Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass eigentlich diese Firmen die Einzelboni abgeschafft haben und dass sie sehr, sehr häufig eigentlich auf Gesamtunternehmensebene gehen und dort eine Erfolgsbeteiligung geben an alle Leute. Und das ist völlig ein anderes Konzept, das ist völlig ein anderes Verständnis, oder? Das ist nicht mehr Anreizung, sondern das ist, wenn man Erfolg gehabt hat als Gesamtunternehmen, beteiligt man alle Leute am gemeinsam geleisteten oder herbeigeführten Erfolg.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Freut mich sehr, dass wir ab im kommenden Jahr auch bei uns in der Firma im Prinzip darauf umstellen, dass es, wir geben auch das gesamte Vertrauen nach zu den Mitarbeitern und gibt es nur Fixgehälter und dann eine Beteiligung am Ergebnis oder Teamkomponente. Ja, das ist auch für uns eine schöne Weiterentwicklung. Ich freue mich, dass das zur adaptiven Führung in der Form passt und vielleicht die Partizipation an Geschehen erhöht. Ja.
Absolut, also das passt eins zu eins. Es ist ein Bestandteil meiner Meinung nach zu einem modernen, adaptiven Führung und Organisationsverständnis, weil eben das Miteinander in Bezug auf das, was man erreichen will, viel, viel intensiver ist, eben auch im agilen Sinne, mit ständiger Anpassung. Und man versteht die Leute nicht so im Sinne von, ich muss denen irgendwie ein Ziel vorgeben, das angereizt ist, damit die möglichst ihren besten Job machen, sondern man geht davon aus, dass die Leute sowieso ihr Bestes geben. Ich muss die gar nicht anreizen. Es ist ein anderes Menschenbild, das dahinter steckt, oder? Und dafür ist man aber dann gemeinsam verantwortlich für den Erfolg, das Kollektiv. Und man partizipiert auch gemeinsam am Erfolg. Viele Firmen, die das so machen, gehen so weit, dass sie eben ihre Mitarbeitenden eben auch in Form von Aktien beispielsweise, also vom Eigenkapital, mitbeteiligen. Also dass diese Erfolgsbeteiligung in Form von Beteiligung an der Firma sogar ausgestaltet wird, was wiederum durchaus etwas mit Identifikation zu tun hat.
Absolut, nachvollziehbar. Herr Professor Rösli, und was ist mit der Planung? Ich meine, Beyond Budgeting klingt so, dass man einfach die Planung komplett aufgibt und es gibt keine Budgets. Wie wird da Ressourcensteuerung und Ressourceneinplanung vorgenommen oder eine Investition geplant?
Also das ist ein großes Missverständnis, dass Beyond Budgeting die Abschaffung von Planung bedeutet. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist etwas, das sofort irgendwie intuitiv im Raum ist. Vielleicht hat das mit dem Namen zu tun. Beyond Budgeting, jenseits der Budgetierung. Aber Budgetieren ist ja nur eine Form von Planung, oder? Was wir empfehlen, ist eben eine andere Form. Nicht die Abschaffung, also nicht das Was, sondern das Wie soll geändert werden. Wie, dass man plant. Und unsere Empfehlung ist, dass man das rollierend macht. Eben nicht so statisch auf ein Jahr fixiert, eben als Zielsetzung auch, oder? Sondern dass man das sogar in einer höheren Frequenz macht, weil die Dynamik außen so hoch ist, dass man eben sogar dynamischer auch planen muss, also die Frequenz sogar erhöht. Mhm. Beispielsweise, das kommt aber dann auf die Branche drauf an, beispielsweise jedes Quartal immer auf die nächsten 5 Quartale plant. Mhm. Und nicht eben einmal im Jahr und macht dann 12-mal im Jahr Budget-Ist-Vergleiche. Und im Dezember hat man dann genau noch einen Monat vor sich, oder? Als wie am 1. Januar die Welt neu beginnt. Das ist nicht so bei der rollierenden Planung, wo man immer etwa den gleich langen Scheinwerfer, so als Bild, oder? Den gleich langen Scheinwerfer vor sich hat.
Mhm. Und dadurch vermeidet man auch diese, zum Beispiel, Sie haben Dezember erwähnt, Dezemberfieber, wo man Budget ausschöpfen muss, um im nächsten Jahr die Ressourcenzuweisung nicht zu gefährden. Ja? Oder Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Budgetfestlegung ist eine Verhandlungsergebnisfestlegung. Ja? Da verhandelt man über die Ressourcenzuweisung, manchmal auch ohne Sinn und Verstand, sondern nur um etwas zu behalten, was man nicht mehr braucht.
Ja? Ja, ich meine, Sie sprechen da wirklich die großen Dysfunktionalitäten der klassischen Budgetsteuerung an. Ich meine, Budgetsteuerung hat ja absolut die positive Absicht, zugunsten der Unternehmung, oder? Gute Steuerungsprozesse, gute Entscheidungsprozesse quasi zu generieren. Und was tatsächlich in der heutigen Zeit geschieht, ist das, was Sie gesagt haben, oder? Dass am Ende des Jahres und da höre ich wirklich aus der Praxis in 80-90% der Fälle, oder, dass das so gemacht wird, dass man noch Geld ausgibt, beispielsweise, um eben sicherzustellen, dass das nächste Jahr wieder die gleiche Ration gegeben wird. Und das ist doch nicht zugunsten der Unternehmung. Also da ist eine komplette Fehlsteuerung im Gange. Das hat eben mit der gestiegenen Dynamik zu tun. Und weil eben, und das ist vielleicht ein Punkt, den ich etwas betonen möchte, weil eben Budgets gleichzeitig eine Plan- und eine Zielzahl darstellen. Budgets haben das Wesen, dass sie eine duale Natur haben. Sie sind zugleich Ziel und Plan. Und das ist konzeptionell ein Problem in der heutigen schnelllebigen Zeit. Ziel und Plan normalerweise wird auseinandergehalten. Der Plan ist nicht sein eigenes Ziel. Der Plan ist ein Instrument, um ein Ziel zu erreichen. Mit klassischer Budgetierung und Budgets mache ich daraus dasselbe. Es ist dasselbe, Plan und Ziel. Und das Problem daran ist, dass das bei Stabilität tatsächlich funktioniert. Mhm. Und es war ja auf Stabilität gebaut. Und es funktioniert nicht bei Dynamik. Und heute haben wir Dynamik, was eigentlich das Normalere ist. Das heißt, wir ziehen mit der klassischen Budgetsteuerung ein Konzept weiter, das in einer Ausnahmesituation von Stabilität gut funktioniert hat. Und wir haben das reingezogen in die Normalität von Dynamik und Komplexität, wo es nicht funktioniert. Und der eigentlich banale Hintergrund ist, dass Budgets, Plan und Ziel gleichzeitig darstellen. Das muss man entkoppeln.
Können Sie ein Beispiel die Unterschiede darlegen zwischen Plan und Ziel, weil das tatsächlich häufig in einen Topf geworfen wird?
Ja. Genau. Ja, ich kann Ihnen da ein Beispiel nennen einer Firma, die wir recht gut kennen, von Svenska Handelsbanken, die schon sehr, sehr lange mit dem Beyond Budgeting Konzept unterwegs ist, also mehr als 50 Jahre. Und Sie haben beispielsweise Ihre oberste finanzielle Zielsetzung ist, die höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften, Jahr für Jahr für Jahr, also kontinuierlich, als der Durchschnitt Ihrer Konkurrenz. Das ist Ihre oberste finanzielle Zielsetzung. Das heißt, das ist keine Vorgabe, 9,8% Eigenkapitalrendite oder 12 oder 13,4 oder was auch immer, was dann zu einem Budget führt, oder? Sondern Sie haben das relativ zur Konkurrenz gesetzt. Und das kann man nicht budgetieren. Und darum budgetieren die auch nicht. Darum haben die eine rollierende Planung, wie ich es gesagt habe. Also die wissen immer, wo sie stehen, im Hier und Jetzt, und schauen dann wieder 5 Quartale vorwärts für die Koordination ihrer Aktivitäten, für die Liquiditätsplanung etc. Sie machen aber keine Plan-Ist-Vergleiche. Das gibt's nicht, weil die Planzahl eben keine Zielzahl ist. Also sie sparen da noch sehr viel Aufwand, indem dass diese Reportings in die Vergangenheit gar nicht gemacht werden. Also diese Plan-Ist-Vergleiche, die gibt's nicht. Wenn Sie etwas miteinander vergleichen, wäre es, wenn schon, Ist zu Ist. Also beispielsweise Oktober 2022 gegenüber Oktober 2021. Aber Sie vergleichen nicht zu einer Planzahl, die gar nicht mehr aktuell ist.
Okay. Die betrachten die Entwicklung, aber die Entwicklung zu gestern sozusagen, nicht zu einem Soll. So kann man das zusammenfassen. Ja?
Absolut richtig, genau.
Ja, und da, wo sehr viel Vertrauen gegeben wird, müssen ja auch in gewisser Art und Weise die Kontrollen ermöglicht werden. Aber nicht von jetzt, ich kontrolliere das, weil ich dir nicht vertraue, sondern einfach nur weil Vertrauen findet auch in einem Raum statt. Man darf ja nicht glauben, dass Vertrauen bedingungslos ist. Wie findet man da die richtige Balance oder wie gestalten diese Unternehmen diese Kontrollfunktion?
Also es ist nicht irgendwie blindes Vertrauen im Sinne von, ich kann machen, was ich will und es hat nie Konsequenzen, überhaupt gar nicht. Also man ist committed zu dieser Firma. Commitment heißt ja auch Selbstverpflichtung. Oder? Und das ist ein extrem wichtiger Wert bei diesen Organisationen. Und man spricht über Resultate. Also das wird durchaus auch im Team miteinander angeschaut. Also häufig werden sogar Salärerhöhungen werden in Teams besprochen, und zwar abhängig untereinander transparent gemacht. Wer hat welchen Beitrag geleistet? Also das ist eine enorme Transparenz und eine enorme Feedback-Kultur, oder? Und dass dann aufgrund dessen festgelegt wird, wer partizipiert jetzt dieses Jahr wie viel an einer möglichen Salärerhöhung. Also es ist enorm viel Transparenz da in diesen Systemen. Das braucht es, wenn man dezentraler steuern will, mehr selbstorganisierter steuern will, ist eine Grundbedingung hohe Transparenz. Viele, also gute Informationen zur Verfügung stellen, damit die Leute eben selber entscheiden können. Aber diese Transparenz ist ja dann gegeben. Man hat Zugriff darauf, und das wird miteinander besprochen. Also von daher ist es nicht so, dass es keine Kontrolle, kein System kann ohne Kontrolle auskommen. Aber es ist vielmehr eben Selbstkontrolle, oder? Und es ist Austausch miteinander über Transparenz.
Herr Professor Rösli, wenn man jetzt die dezentrale Steuerung so hoch aufhängt, was auch nachvollziehbar ist, wie geht man dann mit der übergreifenden Strategie um? Wie entsteht dann eine Strategie oder wie gestaltet man den Strategieprozess erfolgreich in so einem Netzwerkumfeld?
Strategien werden durchaus auch hier von den Leuten an der Unternehmensspitze, die Gesamtverantwortung über das Unternehmen haben, sehr, sehr stark geprägt. Was der Unterschied ist, den ich häufig feststelle und sehe auch in Gesprächen, ist, dass das Involvement des Gesamtsystems häufig viel, viel intensiver ist. Also die Prozesse sind anders gelagert, so dass das Wissen der Gesamtorganisation oder eben diese kollektive Intelligenz viel, viel besser aufgegriffen wird und gerade mit den heutigen Informationsmitteln kann man auch viel, viel schneller systematischer einen absolut repräsentativen Querschnitt von der Gesamtorganisation mit einbinden in die Strategieentwicklung, in die Meinungsbildung etc. Aber es ist jetzt nicht so, dass Strategieprozesse quasi demokratisch entschieden werden müssen, damit das quasi als Beyond-Budgeting-Firma gelten würde. Aber das Einbinden der Intelligenz der Leute, das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und ein weiterer Unterschied ist, dass häufig mit Großgruppentechnologie, also mit Großgruppenveranstaltungen gearbeitet wird. Also teilweise bis mehrere tausend Leute beispielsweise, die zwei Tage zusammenkommen. Also je nachdem die Gesamtunternehmung wirklich alle, die teilnehmen können, kommen und da über strukturierte Vorgehensweisen wirklich an der Strategie beispielsweise gearbeitet wird und so wirklich eben das Gesamtwissen nicht nur angezapft, sondern involviert wird in die Strategie.
Für mich stellt sich immer wieder die Frage, wenn ich jetzt ein Unternehmen, sagen wir, mit 5 Sparten habe und ich stelle fest, dass in einer Sparte aufgrund des technologischen Wandels wir keine Zukunft haben, kann ja passieren oder da bricht ein Kunde weg und das ist einfach vielleicht auch eine unangenehme Frage der Schließung. Wie man so etwas gestaltet. Ich meine, partizipativ ist es schwierig, weil man ja kaum die Leute mit einbinden kann, dass sie selbst zu eliminieren, die Sparte aufzugeben. Irgendwann muss so eine unangenehme Entscheidung vielleicht auch woanders getroffen werden. Ne?
Ja, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerade auf ein Beispiel münzen, das mir bekannt wäre. Aber ich schließe das überhaupt nicht aus und ich glaube, wenn solche Sachen passieren, dann braucht es irgendwann durchaus Entscheide. Also es ist mir sehr wichtig zu betonen, oder? Beyond Budgeting und auch andere agile Ansätze, das ist ja nicht die Abschaffung von Führung. Und auch nicht unbedingt die Abschaffung von Gesamtverantwortung, die für eine Organisation, die nicht bei wenigen Leuten ist, oder umgekehrt gesagt, es ist nicht so, dass bei diesen Firmen die Gesamtverantwortung immer bei allen Organisationsmitgliedern liegt. Das ist nicht der Fall, oder? Das wäre zu einfach.
Absolut.
Viel komplexer. Und es ist keine Firma davon gefeit, schwierige, harte Entscheidungen zu fällen. Die Chance besteht aber, dass es doch proaktiver ist, weil es eben adaptiver ist, ist es ja auch proaktiver, dass man weniger schnell oder vielleicht gar nicht in solche Situationen kommt. Oder? Das würde ich aus einer systemischen Sicht dazu sagen. Oder? Dass die Chance doch kleiner ist, dass es in solche Situationen kommt, weil man früher reagiert, bevor es soweit ist, dass man eine Division auflösen muss, liquidieren muss, etc. Aber davon komplett gefeit ist man sicher nicht, weil es in jeder Organisation kann etwas passieren, wenn sie noch so gut aufgestellt ist, absolut.
Ja, mir ist es jetzt dieser sehr berühmte Fall Kodak eingefallen, wo die Digitalfotografie als Pioniere entwickelt hat und dann im Safe eingeschlossen hatten, weil das hätte das Kerngeschäft kannibalisiert. Da stelle ich mir die Frage, ob das mit einem adaptiven Ansatz der Führung so etwas vermeidbar wäre oder dass auch diese Form der Führung davon nie gefeilt ist, vom fehlenden Mut oder Angst, die Zukunft zu verpassen oder zu gestalten.
Schwierige Frage. Ich meine, es kann immer etwas passieren. Ich meine, es kann auch passieren, dass eine Firma, die sehr lange ganz gut gearbeitet hat, plötzlich Fehler zu machen beginnt. Also ich bin kein Wahrsager, oder? Ich weiß, ich kann nicht garantieren, dass eine Firma, die ich als über lange Zeit als sehr gut geführt erachte, ob die das in 20 Jahren auch noch so macht. Das wissen wir nicht. Auch Firmen, die da etwas gut machen können in eine falsche Richtung, das wissen wir nicht, oder? Aber von der Systematik her ist die Chance kleiner, auch auf diesen Kodak-Fall gesprochen, dass so etwas passiert. Das würde ich ganz klar sagen. Oder gerade das Kannibalisierungsthema. das ist ein offen angesprochenes Thema. Also viele dieser Organisationen haben Mechanismen, dass man sogar bewusst Kannibalisierung zulässt. Oder? Mhm. Weil das einfach, weil das eine positive Irritation, eine positive Störung des Systems ist, damit es viabel, damit es eben entwicklungsfähig bleibt, oder? Also das sind systemische Mechanismen, die eben ja systematisch eingebaut sind, die schon helfen, dass per se die Wahrscheinlichkeit etwas tiefer ist.
Ja, das ist ja im Prinzip einer der wesentlichen Aufträge der Führung, der Störungsauftrag. Ja, sozusagen die Organisation ein bisschen aus der Lethargie der Vergangenheit und des Erfolges herauszubrechen.
Ja. Absolut. Also das hat jetzt sehr viel mit systemischem Management zu tun. Ich glaube, das ist das Wichtige. Es ist heute die zentrale Aufgabe, oder diese Irritationen auslösen zu können, viel wichtiger als irgendwie über weiß ich welche viele Stufen hinweg Entscheide zu fällen. Das müssen die Leute, oder? Aber für die richtigen Irritationen zu sorgen, damit man eben dranbleiben kann, oder? Damit man in Optionen denken muss, damit man aufmerksam bleibt, das ist ganz, ganz wichtige Aufgabe von Management und Führung.
Super, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Rösli. Ich habe zum Abschluss des Gesprächs immer drei Fragen, die Sie spontan beantworten können. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben wirklich geprägt hat oder einen Störungsauftrag hatte in Ihrem Leben, was die Transformation ermöglicht hat? Muss nicht ein Fachbuch sein.
Ja. Spontan kommt mir das Buch von Norman Deutsch in den Sinn, das ist ein Neurobiologe und das Buch, sehr eingängig geschrieben, heißt Neustart im Kopf. Und ich glaube, es geht gerade in der Wirtschaft auch um einen Neustart. Und er beschreibt da die relativ neue Erkenntnis der Hirnforschung, dass wir ein extrem anpassungsfähiges Gehirn oder Nervensystem haben, das zeitlebens eigentlich in der Lage ist, sich zu verändern. Und ich glaube, das ist erstens eine extrem schöne Erkenntnis für uns und es ist auch eine super schöne Übertragung auf das, was ich allen Firmen wünsche, diese ständige Anpassungsfähigkeit.
Vielen Dank. Super, klingt gut. Muss ich mir sofort organisieren. Das klingt sehr faszinierend. Die zweite Frage, Professor Rösli, was würden Sie dem 20-jährigen Franz empfehlen mit all den Erkenntnissen Ihres Lebens?
Vieles würde ich vielleicht sogar gleich machen, weil es einfach sehr hypothetisch ist. Was ich mir empfehlen würde, vielleicht noch etwas mehr zu beachten, sind Sprachen.
Okay.
Und ich denke, es ist enorm wertvoll, wenn man sich interdisziplinär versucht, weiterzubilden. Das muss gar nicht unbedingt formale Abschlüsse sein, aber dass man sich mit Technik, mit Technologie beschäftigt, aber auch mit sozialen Wissenschaften, wenn man in der Unternehmenswelt einen Beitrag leisten will. Ich finde, das ist ein faszinierendes Gebiet, oder? Unternehmen sind soziotechnische Systeme. Also es kommt eigentlich alles zusammen. Alles kommt in Organisationen drin zusammen. Technologische und eben soziologische Phänomene. Und das zu gestalten und Unternehmen als Organe der Gesellschaft zu verstehen, das finde ich einen noblen Auftrag und das braucht Breite und Tiefe irgendwo.
Super, sehr schön. Und die letzte abschließende Frage, was ist der Sinn des Lebens für Sie, Professor Rösli?
Der Sinn ist, einen Beitrag zu leisten bei dem, was ich tue, für die Betroffenen, die sich in diesem Berufsfeld eigentlich umgeben. Bei mir sind das Studierende, ich möchte ihnen etwas weitergeben. Bei mir sind es Unternehmensvertreter, die bei uns in die Weiterbildung kommen beispielsweise. Und ich möchte mit dem, was ich tue, mit dem, was ich erforsche, ihnen Unterstützung geben bei ihrer Rolle in Organisationen drin.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch uns heute so viele Erkenntnisse gegeben haben. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Ösli.
Danke Ihnen für die Einladung. Habe ich sehr gerne gemacht.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.